Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wo ist die belarussische Philosophin Olga Spachraga? Was darf Prigoncourt-würdige Literatur und wer stand heute in Wien an der sogenannten Schandwache? Herz, Faust und das Siegeszeichen, die Symbole der belarussischen Opposition, stammen von der Philosophin Olga Spachraga, selbst Mitglied im Koordinierungsrat, der seit über 2 Monaten beharrlich am Rücktritt von Machthaber Alexander Lukaschenko arbeitet. Vor einem Monat sagte Olga Spachraga im Deutschlandfunk Kultur:
Wir kennen einander und wir kümmern uns umeinander und deswegen erreichen wir einander. Wir haben diese Vernetzung.
Gestern wurde gemeldet, Olga Spachraga und ihr Mann seien in Minsk festgenommen worden. Nachdem Maria Kolesnikova verhaftet wurde und Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch Belarus verlassen hat, fragen wir Olga Drindowa von der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. Erstmal einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie Olga Spachraga erreicht? Wissen Sie, ob sie tatsächlich festgenommen worden ist, beziehungsweise wie es ihr geht und wo sie ist?
Ja, also davon, dass sie festgenommen wurde, habe ich erst heute erfahren über soziale Netzwerke, weil wir da ja auch gemeinsame Bekannte haben. Ich war tatsächlich sogar gestern mit ihr in Kontakt, weil sie gerade einen Artikel für die Belarus-Analysen schreibt, wo ich Redakteurin bin. Dass sie jetzt freigelassen wurde, habe ich schon wiederum aus den sozialen Netzwerken erfahren. Ich habe es von Olga persönlich noch nicht bestätigt bekommen, kann mir aber vorstellen, dass sie jetzt irgendwie zu gestresst ist nach der Freilassung. Sie wurde tatsächlich sogar also mit ihrem Mann, Herrn Adamianz, festgenommen. Eigentlich war es so, dass der Mann erst festgenommen sein sollte und sie ist einfach mit ihm geblieben. Deswegen mussten sie zu zweit ins Gefängnis. Also das ist die Info, die ich bis jetzt habe. Es geht jetzt darum, wahrscheinlich soll sie dann irgendwann zusammen mit ihrem Mann auch eine Strafe zahlen, weil ja, also die Praxis ist so, entweder wird man zu mehreren Tagen Haft verurteilt oder sogar Wochen, oder man muss dann eine Strafe zahlen dafür, dass man an den Protesten teilgenommen hat. Und Olga hat ja gestern, also am Sonntag, findet jetzt jeden Sonntag schon seit 2 Monaten große Proteste in Minsk statt. Da nimmt sie regelmäßig daran teil.
Hatte sie dann mit einer Festnahme unter welchen Umständen auch immer gerechnet? Was meinen Sie, oder haben die, die in Belarus weiterkämpfen, gar keine Chance, sich zu schützen? Es sind ja schon Tausende in Untersuchungshaft, in Gefängnisse gesteckt worden in den letzten 2 Monaten.
Ja, natürlich. Also da muss man schon verstehen, wenn man sieht, was seit 2 Monaten in Belarus passiert, muss man eigentlich damit rechnen, dass man irgendwie verhaftet werden kann. Das wusste sie natürlich auch. Inzwischen muss man sich nicht mal an den Protesten beteiligen. Also die Polizei ist schon ziemlich wirkungslos geworden, würde ich sagen. Also sie nehmen jetzt sogar Frauen brutal fest. Die Frauen werden ab und zu auch so geschlagen. Also das haben ganz am Anfang noch nicht gemacht. Also diese erste Frauen waren weiße Frauenproteste mit den Blumen. Die haben die Stadt ein bisschen überrascht. Da wusste der Staat mehrere Wochen nicht, was man dagegen tun kann. Allerdings gab es dann anscheinend keine anderen Instrumente als Repressionen, die ja schon klassisch sind für eine Autokratie. Also dann nochmal zusammenzufassen, natürlich wusste sie, dass es möglich ist, auch für all diejenigen, die jetzt in Belarus sind. Aber das ist jetzt einfach, ja, also das hat sie dann natürlich auch gewusst gemacht.
Wie geht's Ihnen persönlich mit den Umständen zurzeit?
Mir?
Ja.
Ich habe irgendwie versucht, mich daran zu gewöhnen, aber es geht nicht. Also, was ich öfter hier in Deutschland höre, ist, okay, das ist eine Autokratie, das gehört schon dazu, dass man dann quasi in so einem Polizeistaat wohnt, aber das stimmt ja sogar für Belarus nicht. Also so eine Art von Polizeistaat, und zwar so lange nach den Wahlen, habe ich noch nie gesehen. Ich bin in Belarus geboren, aufgewachsen. Das ist sogar für mich schockierend, all das, was da mit den Menschen, wie den Menschen geschlagen wurden, gefoltert wurden. Das kann ich bis jetzt nicht befassen, also einfach menschlich. Und egal, ob es jetzt Autokratie oder Demokratie, da sind ja alle Menschen, die das machen. Ja, also das ist mir noch nicht gelungen, mich daran zu gewöhnen.
Überraschenderweise hat Wladimir Putin ja Angela Merkel ein Gesprächsangebot gemacht. Allen voran steht da der Fall Nawalny, aber sicherlich würde, wenn es denn zu einem solchen Gespräch käme, auch über Belarus gesprochen werden. Wäre das für Sie wichtiger als das für morgen angesetzte Gespräch der Bundeskanzlerin mit Svetlana Tichanowskaja?
Wichtiger würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen, alle Richtungen sind jetzt wichtig. Also der Druck der Protesten von unten auf die politischen Eliten, das, was Frau Tichanowskaja mit ihrem Team innerhalb der EU macht, das sorgt ja für Aufmerksamkeit und womöglich auch für Solidarität und vielleicht sogar finanzielle Hilfe für die Zielgruppen, für die Gesellschaften in Belarus, die jetzt am meisten in Gefahr sind, und natürlich auch Gespräche mit den östlichen Nachbarn, solange solche direkte Gespräche ja nicht möglich sind, weil wir wissen ja, dass Lukaschenko mit Merkel nicht direkt telefonieren wollte.
Es ist klar und verständlich, dass die belarussische Opposition keine Schwäche zeigen will. Deshalb meine Frage: Erwarten Sie von der internationalen Politik mehr, als sie bislang geliefert hat?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den westlichen oder europäischen Politik und russischen Politik. Also von der EU, also wenn wir jetzt über Sanktionen sprechen, da würde ich generell nicht so viel davon erwarten, weil ja das, was gerade beschlossen wurde, also die Sanktionen gegen Personen, da glaube ich, gibt es 40 Namen, das ist eher so ein Solidaritätszeichen. Das ist eine Art der wertenbasierten Außenpolitik. Da sehe ich nicht wirklich einen Mechanismus, Druckmechanismus auf Entscheidungstreffen in Belarus.
Und Merkel?
Angela Merkel, naja, man könnte versuchen natürlich, weil ja schon auch auf deutscher Ebene sozusagen gesagt wurde, der Präsident wird nicht anerkannt. Ja, was bedeutet das jetzt in der Praxis? Das ist ja auch interessant zu sehen. Also bleibt das als Deklaration oder würde es auch rechtliche Folgen bedeuten? Ja, also weiß ich nicht, also Lukaschenko unterschreibt irgendwelche Verträge, vielleicht auch mit Russland über vertiefte Integration. Das würde dann bedeuten, dass sie vielleicht von Deutschland oder von der EU nicht anerkannt werden. Das wäre schon ein anderes Zeichen als jetzt nur Einreiseverbot für bestimmte Personen in Belarus.
Und Putin?
Putin. Mit Putin ist es alles schwieriger. Russland, ich glaube, wir sollen einfach damit rechnen, dass Belarus für Russland weiterhin ein Land bleiben wird, wo man maximalen Einfluss beibehalten möchte. Das heißt, also wirtschaftlichen Einfluss, politischen Einfluss, gesellschaftlichen Einfluss, Sprache und so weiter. Ich glaube, das wird die Realität bleiben und damit muss der Westen, die EU, auch leben. Aber langfristig glaube ich auch nicht, dass es für Russland attraktiv wird, einen Präsidenten auch wirtschaftlich zu unterstützen, lange, also bis 5 Jahre und so, der ja keine Legitimität in eigener Gesellschaft hat. Von daher wird Russland auch nach Wegen suchen, die Machtübergabe möglichst schnell und möglichst gewaltfrei zu organisieren.
Sagt Olga Drindova von der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. Ob das Treffen von Svetlana Tichanowskaja mit Angela Merkel irgendwas bewegt, das erfahren Sie morgen in Fazit. Ihnen wünsche ich jetzt erstmal einen guten Abend und vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die heiße Entscheidungsphase hat begonnen für den Prix Goncourt, Frankreichs wichtigsten Literaturpreis. Am 10. November wird bekannt gegeben, wer das bemerkenswerteste fiktionale Buch des Jahres geschrieben hat. Morgen wird sich die Runde der Finalisten verkleinern. Wird Emmanuel Carrère mit seinem Buch Yoga dann noch dabei sein? Dirk Furich, warum hat einer der großen Favoriten ein Problem?
Emmanuel Carrère, der ja einer der bekanntesten und wichtigsten französischen Schriftsteller ist, wird von seiner Ex-Frau, von der er im März geschieden wurde, beschuldigt, dass sie in seinem neuen Roman vorkommt. Und das, obwohl es offenbar im Zusammenhang mit der Scheidung eine rechtliche Abmachung gab, dass er das nicht mehr darf. Hélène de Vinck und Carrière, die wurden also wie gesagt jetzt geschieden, und früher fand sie es nicht so schlecht, in seinen Büchern vorzukommen. Jetzt nach der zerrütteten Ehe ist das alles anders. Und er behauptet nun, dass er ihr das Werk auch komplett vorgelegt habe und sie gebeten habe, mit einem gelben Textmarker alle Stellen hervorzuheben, die sie getilgt haben möchte. Und naja, er hat das wohl auch getan, aber er hat einiges mehr weggenommen, nämlich auch Passagen, wo sie ganz gut wegkommt, wo sie ihm nämlich die Hand gehalten hat, als er als Patient im Krankenhaus war und mit Elektroschocks gegen seine psychische Krankheit behandelt wurde. Und Nun ist die Rede in Frankreich von einer sogenannten erzählerischen Ellipse, also sie kommt gar nicht mehr vor, sie ist rausgeschnitten aus seinem Buch und aus seinem Leben letztlich.
Worum geht's in Yoga denn genau?
Ja, Yoga, man denkt, es geht um ein entspanntes Sein im Hier und Jetzt. Der Ich-Erzähler, der nimmt eine Auszeit, fährt aufs Land in ein Camp, um sich eben zu entspannen, spirituelle Heilung, eine Lebenskrise und so weiter. Während er dort ist, erfährt er von den Anschlägen auf Charlie Hebdo. Das kommt alles dazu. Später kommt eine Störung, eine Depression in ihm zum Tragen. Er kommt ins Krankenhaus, wie gesagt. Und das ganze Buch ist komponiert eben um die Krankheit herum, aber auch um Weltgeschehnisse wie die Anschläge. Die Flüchtlingskrise spielt eine große Rolle. Es geht um Selbstmordgedanken, um verlorene Liebe, selbstzerstörerisches Verhalten. Also es ist ein sehr persönliches, ein sehr, sehr melancholisches Buch insgesamt.
Der Prix Goncourt wird für fiktionale Literatur vergeben. Sie sagen jetzt, es ist ein persönliches Buch. Carrère ist dafür bekannt, dass er autobiografisch schreibt. Wie konnte er da überhaupt in die engere Wahl für den wichtigsten Preis der Literatur in Frankreich kommen?
Naja, weil Yoga sicherlich eines der bemerkenswertesten Bücher in diesem Herbst in Frankreich ist. Nur, ich meine jetzt in der Vorauswahl, es ist ja nicht gesagt, dass er den Preis auch bekommt. Es gibt auch noch andere starke Bücher. Und warum soll man eigentlich einen Roman auszeichnen, der sich schon fast 200.000 Mal verkauft hat? Also diese Fragen stehen da auch im Raum. Und ob das jetzt ein fiktionaler Roman ist wirklich oder autobiografisch, das ist eigentlich ja nicht so entscheidend, denn gerade wenn man französische Literatur liest, es gibt ja sehr viele Gegenwartsautoren, die immer über sich selbst schreiben, also das autofiktionale Erzählen ist ja sehr, sehr verbreitet. Denken Sie an Annie Ernaux, Marguerite Duras, Catherine Millet und viele andere. Und das spielt eigentlich, glaube ich, jetzt nicht so die entscheidende Rolle, ob es Fiktion ist oder wie viel Fiktion in diesem Buch drin ist.
Und die Diskussion in Frankreich fokussierte sich jetzt auf das, was Sie schon erwähnt haben, nämlich, dass die Auslassung der ehemaligen Gattin jetzt eine Beeinträchtigung des Buches darstellen oder was denn eigentlich ausgezeichnet gehört, das autobiografisch Gefärbte oder das absolut Fiktionale. Worum geht's in Frankreich?
Die Qualität des Buchs steht auch nach diesen Auslassungen und nach diesem Streit eigentlich nicht wirklich in Frage. Es geht eher um die Persönlichkeitsrechte und um den Streit eben zwischen der Ex-Ehefrau und Carrère selber. Aber das Ganze ist auch nur eine neue Episode in einem wirklich heißen literarischen Herbst, kann man sagen, voller Skandale. Vor kurzem gab es auch schon eine Affäre um den Ex-Schwiegersohn von Bernard-Henri Lévy, dem bekannten Schriftsteller und Philosophen. Raphael Enthoven heißt er, ist selbst ein bekannter Philosoph und Fernsehmoderator. Und auch in dessen Buch geht es um ja, schmutzige Dinge im Zusammenhang mit seiner eigenen Ex-Frau und auch mit seiner zweiten Frau Carla Bruni. Also das spielt sich alles in sehr namhaften literarischen Kreisen ab. Aber wenn man etwas weiterblickt, nicht nur der inzestuöse und besonders streitsüchtige Pariser Literaturbetrieb hat solche Vorfälle. Denken Sie etwa an den langen Streit um Persönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit Maxim Billers Roman Esra, gegen den seine Ex-Frau auch geklagt hatte. Oder auch bei Karl-Uwe Knausgard finden sich ja Verwerfungen zwischen ihm und der Frau, die in seinem Buch Kämpfen vorkommt, die dann selber wiederum durch das Lesen des Romans Depressionen entwickelt hat und krank wurde. Also Literatur und Leben insgesamt haben häufig, das sieht man auch jetzt wieder an diesem Fall, häufig eine schmerzhafte Beziehung miteinander.
Sehen Sie trotzdem, dass die Kritik der Ex-Gattin die Chancen für den Preis ihres Ex schmälert?
Naja, es könnte natürlich sein, dass Hélène Devin gerichtlich gegen das Buch vorgeht. Das könnte dann womöglich Konsequenzen haben, dass irgendwas geschwärzt werden müsste oder vielleicht sogar vom Markt genommen werden. Das sehe ich aber im Moment nicht, dass das passieren wird. Im Moment ist es eher so, dass durch diesen ganzen Streit der Verkauf von Yoga heftig, heftig befördert wird. Und naja, wir werden morgen sehen, welche Titel auf die verkürzte Liste des Prix Goncourt kommen. Ich schätze mal, dass Yoga tatsächlich da dabei ist. Und wenn wir noch mal kurz über den Prix Goncourt reden, die größere Gefahr für den Prix Goncourt, der im November verliehen wird, wird ja sein, dass wenn jetzt auch die Restaurants schließen nach den Cafés in Paris, dann wird sich die Jury dort gar nicht zum Mittagessen in dem Restaurant Drouin treffen können. Und da wird man sehen müssen, die das auch virtuell machen. Da kann man dann auch sehr drauf gespannt sein.
sagt unser Literaturredakteur Dirk Furich über die Schlagzeilen für Emmanuel Carrères Prix Goncourt-Anwärter Yoga.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Erinnern an 30 Jahre Wiedervereinigung ist vorbei, in Pension gegangen ist Volkert Knigge. 26 Jahre immerhin leitete der Bielefelder Historiker die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Heute hat sich sein Nachfolger vorgestellt und Henry Bernhard war für Fazit dabei.
Es ist gewissermaßen eine Heimkehr für Jens Christian Wagner. Der 54-jährige Historiker leitete bis vor 6 Jahren die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora. Wagner kennt all die Orte, deren Geschichten und auch sein Team sehr gut. In den vergangenen 6 Jahren war Wagner Chef der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, zu der unter anderem die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen gehört. Zurück in Thüringen dankt er erstmal seinem Vorgänger.
Volkert Knigge, der, wie ich finde, ohne Zweifel in der deutschen Geschichtswissenschaft und der Erinnerungslandschaft eine der maßgeblichsten, wenn nicht die maßgebliche Stimme ist und in inhaltlicher Hinsicht wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Ich habe unglaublich viel von ihm gelernt.
Volkert Knigges letztes Amtsjahr war überschattet von schweren Vorwürfen seiner Mitarbeiter bezüglich seiner Amtsführung und einer missglückten arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung. Der Kulturminister Thüringens, Benjamin Emanuel Hoff, der im vergangenen Jahr nicht unmaßgeblich zu den Verwerfungen beigetragen hatte, zeigte sich hocherfreut, dass Wagner nach langer Suche als Nachfolger gewonnen werden konnte und homöopathisch kritisch ob der Vergangenheit.
Es hat in der Stiftung eine öffentliche Berichterstattung gegeben, die gezeigt hat, dass es die Notwendigkeit gibt, innerhalb der Stiftung auch Arbeitsprozesse immer wieder daraufhin zu überprüfen, ob sie zeitgemäß sind.
Dass die internen Streitigkeiten teilweise in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, habe die Stiftung beschädigt, ergänzte Jens Christian Wagner.
Das hat Verletzungen hinterlassen bei Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung. Und meine Aufgabe wird es sein, und das ist wahrscheinlich keine einfache Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen gewissermaßen an die Hand zu nehmen und wieder mitzunehmen im Sinne einer Gedenkstättenarbeit, die produktorientiert ist und für die Kolleginnen und Kollegen mit Freude an der Arbeit verbunden ist.
Jens Christian Wagner ist der Wunschkandidat für den Stiftungsrat, für die Universität Jena, wo er gleichzeitig Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit ist und für viele Mitarbeiter der Stiftung. So ausgestattet könnte er die Stiftung befrieden und nach vorn bringen. In einer Zeit, in der viele Herausforderungen anstehen. Das nahende Ende der Zeitzeugenschaft, zunehmende Geschichtsvergessenheit, Geschichtsrevisionismus und Angriffe von populistischer, nationalistischer und völkisch-rechtsextremer Seite. Aber auch die Herausforderung der digitalen Vermittlung von Geschichte. Die neuen Wege für die Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft. Wagner warnt ausdrücklich vor Selbstzufriedenheit über die weltweit gelobte deutsche Erinnerungskultur.
Das eine ist das Stichwort Ritualisierung und pathoshafte Beschwörungsformeln, die wir immer wieder hören. Dann die Begrifflichkeiten. Wir reden immer von der Erinnerung. An was sollen sich eigentlich 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, die man nach Buchenwald führt und dem man dann sagt, erinnert euch. Man sieht förmlich den erhobenen Zeigefinger. Davon müssen wir, glaube ich, wegkommen, weil erhobene Zeigefinger locken Jugendliche ganz bestimmt nicht hinter dem Smartphone hervor.
Gedenkstätten müssten es schaffen, einen Zugang zur Geschichte zu legen, der mit der Gegenwart zu tun habe. Müssten die Fragen stellen, was hat das mit mir zu tun?
Aufgabe der Gedenkstättenarbeit ist es nicht, Agitprop-Arbeit oder dergleichen zu machen und unsere Besucherinnen und Besucher mit der Lehre der Demokratie und der Menschenrechte zu beglücken. Die Schlussfolgerung, welche ethischen, politischen Folgen sich für das eigene Handeln aus der Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen ziehen lassen, die muss jeder Besucher selbst treffen.
Zentrale Frage bleibt weiterhin für ihn: Warum wurde ein Mensch Opfer? Aber auch, wer wurde warum zum Täter, zum Mittäter, zum passiven Zuschauer? Aus den Antworten ließe sich jenseits falscher Analogien heute viel lernen. Die radikal rassistische NS-Gesellschaft habe auf 2 Säulen basiert.
Nämlich den Integrationsangeboten an die vermeintlichen Volksgenossen auf der einen Seite und der Ausgrenzung der Verfolgung und Ermordung aller, die nicht zur propagierten Volksgemeinschaft gehörten, auf der anderen Seite. Und diese Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen und die Motivationsstruktur des Mitmachens im Nationalsozialismus in den Blick zu nehmen, das befähigt uns, aktualitätsbezogen Fragen an die Gegenwart zu stellen. zum Beispiel darauf zu gucken, welche Verheißungen der Ungleichheit der Nationalsozialismus vermittelte. Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten spielen eine ganz starke Rolle, die wir unter anderen Vorzeichen auch heute sehen können.
Auf diesen Weg will sich Jens Christian Wagner in den nächsten Jahren mit der Buchenwald-Stiftung begeben. Mit deutlicher Gewichtung auch auf der Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die ebenfalls eine neue Leitung bekommen hat. Neue Ausstellungen zum KZ dort, wie auch zum sowjetischen Speziallager in Buchenwald, seien dringend zu erarbeiten. Am Hausverbot für den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der die Erinnerungskultur verachte, will Wagner festhalten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der lettische Dirigent Andris Nelsons geht in eine zweite Amtszeit als Kapellmeister des Gewandhausorchesters in Leipzig. Der Vertrag mit dem 41-Jährigen wurde nach Angaben der Stadt vorzeitig um 5 Jahre bis 2027 verlängert. Nelsons ist seit Februar 2018 der 21. Gewandhauskapellmeister und gleichzeitig Direktor des Boston Symphony Orchestra. Er will die Zusammenarbeit der beiden Orchester ausbauen. Er sei glücklich, dass er in einer zweiten Amtszeit gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Gewandhausorchesters künstlerische Ideen weiterführen und neue Pläne entwickeln dürfe, so Nelsons. Das Royal Opera House in London verkauft ein Gemälde von David Hockney, um durch die Coronavirus-Krise zu kommen. Das Porträt aus den 70er Jahren von David Webster, dem früheren Leiter des Hauses, wird am 22. Oktober beim Auktionshaus Christie's versteigert, das den Wert auf umgerechnet rund 12 bis knapp 20 Millionen Euro schätzt. Der Verkauf in der größten Krise in der Geschichte des Hauses sei ein wichtiger Teil des Sanierungskonzepts, erklärte die Geschäftsführung. Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld schließt wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend alle seine Kinos in den USA und Großbritannien. Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens rund 45.000 Mitarbeiter. Cineworld hatte den Schritt am Wochenende angedeutet und ihn unter anderem mit fehlenden Filmpremieren begründet. Erst kürzlich wurde zum Beispiel der neue James-Bond-Film erneut verschoben und soll nun erst im Frühjahr 2021 gezeigt werden. Das Museum Folkwang in Essen ist das Museum des Jahres. Das entschied die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes EIKA. Zur Begründung heißt es, das 1902 gegründete Museum schaffe es immer wieder, seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen zu kombinieren. Außerdem wurde die Ausstellung der Kunsthalle Rostock Palast der Republik als Ausstellung des Jahres und die Schau The Making of Husbands, Christina Remberg in Dialogue in den Kunstwerken Berlin als besondere Ausstellung ausgezeichnet. Österreich wird im übernächsten Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse. Die Entscheidung sehe man als wichtiges Signal in schwierigen Zeiten, sagte Buchmessendirektor Oliver Zille. Der Nachbar sei für Deutschland ein wichtiger Buchmarkt und habe eine starke Literaturszene, die in vielen Facetten neu zu entdecken sei. Details sollen nun abgestimmt und im Spätherbst bekannt gegeben werden. Im nächsten Jahr ist Portugal Gastland. Um den Kulturstandort zu stärken, will Österreich in den nächsten 10 Jahren 262 Millionen Euro ausgeben, um die Spielstätten der Salzburger Festspiele zu sanieren. Ziel sei es, so heißt es von Seiten der Stadt, neben Wien das kulturelle Zentrum Österreichs mit Weltgeltung zu bleiben und diese Position auszubauen. Demnach ist vor allem das große Festspielhaus nach 60 Jahren sanierungsbedürftig. Mit dem Geld sollen etwa der Brand- und der Arbeitnehmerschutz verbessert werden. Die Werkstätten, die Künstlergarderoben, zum Teil auch der Zuschauerbereich entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen von Mitarbeitern. Ohne die Investitionen sei die Zukunft der Salzburger Festspiele gefährdet, sagte Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Eigenheim. Je mehr die Mieten steigen, desto beliebter scheinen sie zu werden, nicht nur bei den Klassikern Mama, Papa, Kinder. Zum 10. Mal sind heute die Häuser des Jahres vom Deutschen Architekturmuseum und dem Kallwey Verlag prämiert worden. Die Aufgabe der Teilnehmer, ein kostengünstiges, nachhaltiges und die Umgebung mitdenkendes Einfamilienhaus zu bauen.
Eine besondere Gratulation für unseren ersten Preis. Dem Büro Aretz Dürr Architektur für ihr herausragendes Projekt Das Langhaus.
In der Jury saß Katharina Matzig, Architekturjournalistin. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ein langes Haus mit Galerie im Dach, mit so viel Glas, dass man einmal ganz durchschauen kann. Warum hat die Jury einen Bau mit gläsernen Menschen im Wohnbereich am meisten überzeugt, weil die nächsten Nachbarn ein ganzes Stück weit weg sind?
Nein, ich glaube, weil diese Menschen sich offensichtlich mit ihren Nachbarn so wunderbar verstehen. Es ist ja eine sehr schöne Wohnform, zu sagen, ich habe ein einladendes Haus, weil ich kann rausgucken und andere können reingucken und vielleicht auch reinkommen. Also insofern spricht das, glaube ich, für die gute Nachbarschaft, die an diesem Ort herrscht. Das hat uns sehr beeindruckt. Das ist sehr ungewöhnlich. Wir kennen das vielleicht aus Holland, wo die Menschen sich offener den Nachbarn gegenüber zeigen. Wir sehen das nicht so häufig. Dass diese junge Familie dieses Wohnexperiment durchführt und, so wie ich gehört habe, auch sehr glücklich ist mit diesem Haus, das hat uns beeindruckt.
Egal ob Stahl, Glas, Holz, Beton, Naturstein, die Teilnehmer am Wettbewerb haben immer Hingucker gebaut. Das machen sie seit 10 Jahren in diesem Wettbewerb. Sind die Auftraggeber immer so unangepasst und mutig, etwas ganz anderes in ein Dorf, in eine Landschaft, in eine Stadt zu bauen? Oder müssen Architekten da viel Überzeugungsarbeit leisten?
Was ich gesehen habe in den letzten Jahren, da kann ich nur sagen, es ist alles dabei. Es gibt die Häuser, denen man das neue Innere gar nicht ansieht. Altbauten, die saniert wurden, die innen eine ganz moderne Formensprache sprechen, von außen aber immer noch sehr, in Anführungszeichen, angepasst wirken und ins Dorfbild meistens passen. Also es muss nicht immer ein Paukenschlag des Architekten sein. Gute Architektur, man sieht sie erst gar nicht oder man sieht sie auf den zweiten Blick.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche Bauherren und Frauen dann doch sagen, oh, wir ziehen jetzt in ein neues Dorf, wir kennen die Leute noch nicht. Also nochmal, ist da Überzeugungsarbeit zu leisten oder sind Menschen, die bei Architekten ihre Häuser in Auftrag geben, an und für sich offenen Geistes?
Also offenen Geistes sind sie wahrscheinlich schon. Ich erlebe das aber oft in den Gesprächen mit den Architekten, die ich führe. Wie ist dieses Haus aufgenommen worden in der Nachbarschaft? Weil ich das auch sehr, sehr wichtig finde. Architektur sollte nicht andere Menschen vor den Kopf stoßen. Und viele berichten mir, oh, am Anfang, das war ganz schwierig. Viel Ablehnung haben wir erfahren, bis das Haus dann stand und die Nachbarschaft verstanden hat. Ich glaube, das ist eine Hauptaufgabe der Architektur, den Kontext zu analysieren, zu akzeptieren und sensibel zu agieren. Und in der Regel ist, wenn das Haus dann steht, wenn die Nachbarschaft die Qualitäten dieses Hauses erkennen kann, meistens auch für alle eine Bereicherung.
Wie sehen Sie denn die Zukunft für Auftragsbauten von Eigenheimen in Deutschland? Denn das ist ja nahezu sprichwörtlich, dass Architekten bei Auftraggebern durchaus auch, was den Geschmack anbelangt, in viele saure Äpfel mit schlechtem Geschmack beißen müssen. Also die Möglichkeit tatsächlich unter den Kriterien, die der Wettbewerb hat, kostengünstig, nachhaltig und mitgedacht. Wie sehen Sie da den Trend?
Ich kenne natürlich das Vorurteil, dass es teurer ist, mit Architekten zu bauen, als ein Haus von der Stange zu wählen. Wir haben natürlich auch luxuriöse Häuser, wo die Kosten überhaupt keine Rolle spielten. Aber in der Regel zeigt sich immer, dass eine Planung mit einem Architekten, der ein individuelles und dadurch ein maßgeschneidertes Haus schafft, dass das sehr, sehr günstig sein kann, weil Dinge, die der Bauherr überhaupt nicht haben möchte, auch gar nicht geplant werden. Wer braucht heute noch ein repräsentatives Wohnzimmer? Wenn ein Bauherr sagt, ich möchte eine große Küche, ich verzichte auch auf eine Badewanne, das sind alles Dinge, da ist der Bau von der Stange ganz schnell am Ende, während eine Planung, die sich durch Gespräche, durch Vorschläge, auch durch die Erkundung des Bauherrn, was brauche ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich, das kann er eigentlich nur mit einem Architekten machen und das kann viel Geld sparen.
Und sagen Sie zum Schluss, das Einfamilienhaus, ist das ein Terminus technicus, über den man bei Ihnen in der Branche nicht stolpert oder ist da auch etwas Unzeitgemäßes drin?
Oh, das ist eine ganz heikle Frage natürlich.
Wir wissen
alle,
dass
der Flächenverbrauch eines Einfamilienhauses natürlich schwierig ist und ja, vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Nichtsdestotrotz. Ein Einfamilienhaus ist für viele die Vorstellung, wie sie wohnen möchten, wie sie ihr Leben verbringen möchten. Auch gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, ein Haus zu haben oder ein Heim zu haben, in dem man sich wohlfühlt. Und für viele Menschen ist das immer noch das Einfamilienhaus. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, auch nachhaltig Einfamilienhäuser zu planen. Wir haben unheimlich viel Bestand den man wunderbar anpassen kann an moderne, zeitgemäße Bedürfnisse. Wenn man auf dem Land viel Platz hat, wie zum Beispiel dieser erste Preisträger, dann darf es vielleicht auch mal ein Familienhaus sein. Aber Möglichkeiten, auch nachhaltig für Familien oder für Patchwork-Familien oder wie auch immer, angemessenen Wohnraum zu schaffen, gibt es auch jenseits des Neubauviertels.
Sagt Katharina Matzig, die Architekturjournalistin, saß in der Jury der Häuser des Jahres, die heute den Gewinner prämiert hat. Einen schönen Abend noch, Frau Matzig.
Ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Braunau in Oberösterreich will keinen Grund mehr liefern, das Haus in der Straße Salzburger Vorstadt 15 zu besuchen. Dort, wo Adolf Hitler geboren wurde, soll die Polizei des Bezirks einziehen in einen Neubau, der in 3 Jahren fertig sein soll. Derweil gibt es in Wien Proteste gegen das Denkmal für einen Antisemiten, der von 1897 bis 1910 Bürgermeister der österreichischen Hauptstadt war und von Hitler sehr bewundert wurde. Günter Keinelsdorfer erklärt, was Kritiker tun und warum nicht alle Verständnis für die Kritik haben.
Ein monumentales Standbild in bester Wiener Innenstadtlage. Der legendäre Bürgermeister des Viertels Jäckel, Karl Luiger, stattlich in Bronze gegossen. Er hat sich unzweifelhaft Verdienste um die Wiener Infrastruktur erworben. Luiger hat eine Hochquellwasserleitung direkt aus den Alpen bauen lassen. Er hat das öffentliche Verkehrswesen kommunalisiert und moderne Krankenhäuser an den Stadträndern Wiens erbauen lassen. In edelstem Jugendstil, auch von Architekten wie Otto Wagner. Aber Karl Luiger war auch ein Demagoge reinsten Wassers, ein Antisemit von Graden, einer, der auf den Wahlversammlungen der Christlich-Sozialen Partei gegen Talmud-Juden und die angebliche Macht des jüdischen Großkapitals gehetzt hat, obwohl er privat, ein ausgesprochen wienerischer Zug, mit jüdischen Freunden gerne dem Tarockspiel frönte. Das Karl-Luiger-Denkmal an der Wiener Ringstraße, 1926 aufgestellt, ist schon seit langem umstritten. Immer wieder wurde in den letzten Jahren seine Demontage gefordert, bisher vergebens. Damit will sich ein Kollektiv rund um den Wiener Künstler Eduard Freudmann nicht abfinden. Heute Mittag besetzte Freudmann mit einem Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten, darunter der Schriftstellerin Marlene Strerowitz, das Denkmal, das schon seit längerem mit Graffiti und Schande-Parolen beschmiert ist. Schandwache nennt sich die Aktion.
Wir sind nicht dafür, dass die Statue so bleibt, wie sie ist.
Erklärt Viktoria Borochow von der Jüdischen Hochschülerinnenschaft Österreichs. Sie steht neben ihrer Kommilitonin Rebecca Margules und wacht darüber, dass die Schande-Aufschriften auf dem Denkmal von der Wiener Stadtverwaltung nicht entfernt werden, wie von dieser angekündigt. Auch Rebecca Margules ist für eine Entfernung des Denkmals.
Eine Statue von ihm hier im Zentrum der Stadt so herzustellen, so herzurichten, sehen wir nicht als akzeptabel an.
Neben der jüdischen Hochschülerschaft und zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern machen unter anderem auch die Jusos, diverse LGBTQ-Gruppen und die muslimische Jugend Österreichs bei der Schandwache mit, die noch etwa eine Woche dauern soll. Mitinitiator Eduard Freudmann erklärt die Beweggründe der Aktion.
Karl Luiger war einer der prononciertesten Antisemiten seiner Zeit. Und in der Nachbetrachtung gilt er als einer der Begründer des Populismus, des politischen Populismus, der eben sehr stark die Menschenhetze, die Hetze gegen Juden und Jüdinnen für seine Politik zur Mobilisierung seiner Anhängerschaft verwendet hat.
Vor einigen Jahren hat es in Wien schon hitzige Debatten gegeben, als der Karl-Luiger-Ring zwischen Burgtheater und Uni in Universitätsring umbenannt wurde. Das Luiger-Denkmal ist nun das nächste Objekt, das die Entluigerisierung Wiens vorantreiben soll. Eduard Freudmann erläutert die strategische Ausrichtung der Initiative.
Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass es entweder eine Umgestaltung gibt oder auch eine Weggestaltung, wie das Marlene Strerowitz heute genannt hat.
Ob die Denkmalbesetzer in Wien Erfolg haben werden, steht zurzeit noch nicht fest. In Wien werden am kommenden Sonntag Bürgermeister- und Kommunalwahlen stattfinden. Die rot-grüne Stadtverwaltung hat sich zu den Forderungen der SchandmalaktivistInnen bisher noch nicht geäußert. Sollten die Denkmalstürmer allerdings Erfolg haben, bleibt trotzdem noch eine Menge Arbeit für sie. Denn in Wien gibt es neben dem Denkmal auch noch einen Karl-Luiger Platz und eine Karl-Luiger Kirche.
Na, irgendwo muss man ja anfangen. Das hat sich auch Hans von Trotha gedacht, als er in die aktuellen Zeitungsfeuilletons geschaut hat.
In der Süddeutschen geht Gustav Seib der Frage nach, warum Regierende lieber nicht krank werden sollten. Was sie trotzdem tun, immer schon und in Scharen. Der Vorteil, den ihnen in modernen Zeiten eine gute medizinische Versorgung verschafft, findet Seib einfühlsam, werde aufgewogen vom oft unmenschlichen Druck, der auf ihnen lastet. Demokratische Schwächeanfälle, zeigt Seib an historischen Beispielen, können in den Alltag der Politik integriert werden. Diktaturen dagegen müssen nicht nur ihre funktionale Unersetzlichkeit sichern, sondern sie leben auch vom Bild persönlicher Kraft, dem Zusammenspiel von Seelenstärke und körperlicher Leistungsfähigkeit. Was die Frage aufwirft und auch gleich beantwortet, um was für eine Art Staatsmann es sich bei Donald Trump handelt, der übrigens bei Seib gar nicht vorkommt. Direkter geht es Philipp Lichterbeek im Tagesspiegel an. Er spricht vom Morbus Trump, stellt aber fest, es gab schon viele kranke US-Präsidenten. Die Frage, muss der mächtigste Mann der Welt bei körperlicher Gesundheit sein, verneint Lichterbeek. Ausgerechnet einige der kränkesten Männer seien herausragende Staatsoberhäupter gewesen. Wer daraus voreilig Hoffnung schöpft, sei auf folgenden Passus in demselben Text hingewiesen. Untersuchungen belegen bei Trump einen abnehmenden Wortschatz sowie einen immer primitiveren Gebrauch des Englischen, laut Wissenschaft klare Anzeichen für eine beginnende Demenz. Symptome, die aber auch auf Joe Biden zutreffen könnten, der sich häufig verhaspelt, Sätze nicht zu Ende bringt und häufig neben sich zu stehen scheint. Wer da nicht an das Schreiduell der beiden denkt, das hierzulande nicht viele gesehen haben, über das aber umso mehr geschrieben wurde. Anlass für den deutsch-amerikanischen Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, in der Welt die Lust am Untergang Amerikas als vermeintlich deutsche Obsession zu entlarven. Für die in Europa anvisierte analytische Tiefe, stellt Gumbrecht fest, war die Wirklichkeit des Kandidatenduells allzu banal geraten. Präsident Trump hatte sich wieder einmal in der Rolle des Rüpels ohne Interesse an differenzierten Inhalten bewährt. Vielleicht, mutmaßt Gumbrecht, meinten seine Berater, er sei übers Ziel hinausgeschossen und haben ihm nun zum Ausgleich die Rolle des Corona-Opfers verordnet. Joe Biden hielt nach Kräften dagegen, um den Verdacht seniler Schwäche und seinen Hang zu Sätzen ohne Abschluss zu bannen. Warum wollen uns die Europäer so gerne im Schwindel des Abgrunds sehen, fragt der Wahlamerikaner Gumbrecht und macht mit seiner Antwort nicht einmal rhetorische Umwege. Noch die harmloseste Amateurpsychologie wird zuerst auf einen sedimentierten Minderwertigkeitskomplex gegenüber der ehemaligen Kolonie setzen. Wir mögen, schreibt Gumbrecht, konsensmüde sein und ungeschickt im Umgang mit würdigen Formen der politischen Auseinandersetzung. Konsens und würdig setzt er als Zitate übrigens in Anführungszeichen. Aber erbitterte Duelle, auch das zitiert er für die Schlusspointe, und scharfe Kontraste müssen weiter zu unserem Alltag gehören. Chefredakteur der Welt, in deren Feuilleton Gumbrecht das schreibt, ist Ulf Poschardt. Wie der sich die Hölle vorstellt, ist, passend dazu, im Feuilleton der Süddeutschen zu lesen, für das Philipp Dovermann davon berichtet, wie sich Influencer 5 Tage lang unter einer durchsichtigen Kuppel einsperren lassen, um eine Klima-Dauershow ins Netz zu stellen. Ein Dschungelcamp for Future, beziehungsweise Big Brother für die Generation, die selbst die Kameras für die Rundumüberwachung mitbringt. Alle verstehen sich prima, heißt es da, und kochen zusammen vegane Mahlzeiten, wenn sie nicht gerade über E-Mobilität diskutieren. So, lesen wir in der Süddeutschen, stellt sich Ulf Poschardt die Hölle vor. Nicht weniger hart fiel übrigens das Urteil von Joey Kelly aus, der unter der Kuppel zu Besuch war und danach meinte, ihr seid wie die Kelly-Family. Vielleicht, denkt Philipp Dovermann das zu Ende, wird die Kelly-Familisierung die Welt retten, wenn alle Menschen Brüder und Schwestern werden und sich gegenseitig per Stream zuschalten bis zur totalen Übertragung, bis jemand den Stecker zieht und man plötzlich die Vögel zwitschern hört.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Trotha, das war Fazit mit Gabi Wutka. Ich wünsche gute Nacht.